NDR Info. Echo des Tages.
Umgestürzte Bäume, massive Verkehrsbehinderungen, Feuerwehren im Dauereinsatz. Mit Böen von über 120 Stundenkilometern ist heute das Sturmtief Burglind über Teile von Deutschland gezogen. Insgesamt halten sich die Schäden bisher, so muss man mit aller Vorsicht sagen, in Grenzen. Wir berichten. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Flüchtlinge. Eine neue Studie belegt einen Anstieg der Gewalttaten. Dazu auch der Kommentar. Iran. Zehntausende demonstrieren für das Regime. Regierungsbildung. Union und SPD bereiten die Sondierungsgespräche vor. Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit sinkt auf ein Rekordtief und Nachruf. Der GSG-9-Gründer Ulrich Wegener ist tot. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen mit dem Thema Gewaltkriminalität. Warum werden Flüchtlinge kriminell und was kann man dagegen tun? Mit diesen Fragen hat sich der Kriminologe Christian Pfeiffer befasst. Gemeinsam mit zwei Kollegen hat Pfeiffer eine Studie vorgelegt. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Gewalttaten in Niedersachsen zwischen 2014 und 2016 zugenommen hat und dass diese Zunahme zum größten Teil auf Zuwanderer zurückgeht. Flüchtlinge sorgen für einen Anstieg der Gewaltkriminalität. Das ist, stark vereinfacht, eine der Hauptaussagen der Studie. Doch abseits dieser Schlagzeile fällt die Analyse der Daten deutlich differenzierter aus. Torben Hildebrand fasst zusammen.
Die Zahl der Gewalttaten ist gestiegen und vor allem sind daran junge Flüchtlinge schuld. Das ist die Kernaussage der Studie. Bei jedem achten Fall hat die Polizei sie als Tatverdächtige ermittelt. Flüchtlinge fallen damit häufig auf, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung klein ist. Der Autor der Studie, Christian Pfeiffer, will aber nicht pauschal von den Flüchtlingen sprechen. Er verweist auf Unterschiede.
Einerseits eine große Gruppe, die Kriegsflüchtlinge, die alles vermeiden, was irgendwie Probleme schaffen könnte, die ihre Chancen nicht kaputt machen wollen, hier längere Zeit bleiben zu dürfen und die sich deswegen vergleichsweise angepasst und brav verhalten. Und dann die anderen, die bald begriffen haben, hier können wir nur schwarzarbeiten oder Straftaten begehen, um unser Leben in Deutschland zu finanzieren.
Mit den anderen meint Pfeiffer vor allem junge Männer aus Nordafrika, aus Tunesien, Algerien und Marokko. Menschen ohne Bleibeperspektive. Auf sie konzentriert sich nun die öffentliche Diskussion. Denn Deutschland schafft es nicht oder nur mit Mühe, sie abzuschieben, weil sich die Herkunftsländer dagegen sperren. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat Kanzlerin Merkel aufgefordert, das Problem zu lösen. Die Kanzlerin müsse mit den nordafrikanischen Staaten verhandeln. Das hat Weil über seinen Sprecher Olaf Reichert mitteilen lassen.
Der Ministerpräsident ist der Ansicht, dass wir uns an der Realität orientieren müssen. Und er appelliert an alle, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, indem man immer noch glaubt, dass alle Migranten ohne Aufenthaltsrecht Deutschland wieder verlassen werden.
Mit anderen Worten, abgelehnte Asylbewerber reisen meistens nicht von alleine zurück. Deutschland muss mehr tun. Was Deutschland mit den jungen Nordafrikanern machen sollte, dazu gibt es verschiedene Ideen. Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen warnt davor, Menschen mit schlechten Bleibeaussichten weiter auf die Kommunen zu verteilen. Sprecher Thorsten Bullerdiek.
Integrationsarbeit für jemanden zu leisten, wo man sagt, die bleiben gar nicht hier, ist überhaupt nicht machbar. Und hier muss der Bund eigentlich dafür sorgen, dass diese Menschen gar nicht erst in die Kommunen verteilt werden, sondern für den absehbaren kurzen Zeitraum muss der Bund sich dann auch selber kümmern und sagen, dass man denen auch hilft letztendlich, dass sie nicht straffällig werden und dass sie aber auch darauf vorbereitet werden, dass sie zurück müssen.
Und für die bleiben dürfen, wollen die Kommunen eine Integrationspauschale. Bundesfamilienministerin Katharina Barley schaut auf den Familiennachzug. Der müsse menschlich geregelt werden, verlangt die SPD-Politikerin. Denn, so Barley, Mütter, Ehefrauen und Schwestern seien das soziale Band für die männlichen Flüchtlinge. Das zeigt auch die Pfeiffer-Studie. Wer Angehörige hier hat, wird seltener gewalttätig. Der Migrationsexperte im niedersächsischen Sozialministerium, Hans-Joachim Heuer, bestätigt das.
Wir wissen, dass die Familien eine Bedeutung haben für, sagen wir mal, das An-sich-Halten. Und Gewaltdelikte ist ja immer ein Ausdruck auch, dass man nicht an sich halten kann und dass es im Grunde genommen dann den Verdacht einer Straftat gibt.
In den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD wird dieses Thema eine wichtige Rolle spielen, auch befeuert von der neuen Studie.
Soweit der Bericht von Torben Hildebrand und auf die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD gehen wir am Ende der Sendung noch einmal ein im Live-Gespräch mit unserem Reporter vor Ort. Mehr für die Integration tun, die Herkunftsländer stärker unterstützen oder doch die Grenzen weiter schließen? Die Debatte über Konsequenzen aus der Studie hat begonnen, Jörg Seiselberg kommentiert.
Stimmt es also doch, die meisten Flüchtlinge sind kriminell und eine Gefahr für Sicherheit und Ordnung? Nein, wer das angenehm differenzierte Gutachten aus Niedersachsen genau liest, kommt zu einer anderen Erkenntnis. Integration ist schwierig, aber sie kann gelingen, wenn wir bereit sind, in sie zu investieren. Der erste Blick auf die Zahlen ist erschreckend. Flüchtlinge begehen im Durchschnitt deutlich häufiger Gewalt und Sexualdelikt als Deutsche. Fast jede achte Gewalttat wird von Migranten begangen. Es ist gut, dass die Autoren der Studie nichts schönreden. Probleme können wir nur lösen, wenn wir sie nicht unter den Teppich kehren. Und die Tatsache, dass überdurchschnittlich viele Flüchtlinge kriminell sind, sich nicht an Recht und Gesetz halten, ist ein Problem. Um die Frage, was tun, zu beantworten, lohnt ein tieferer Blick in das Gutachten. Dann wird deutlich, dass die Ergebnisse wenig taugen für ausländerfeindliche Propaganda, aber umso mehr als Leitfaden für eine Flüchtlingspolitik mit Sinn und Verstand. Erste wichtige Erkenntnis: Kriegsflüchtlinge beispielsweise aus Syrien, dem Irak und Afghanistan sind, einigen schlagzeilenträchtigen Fällen der jüngeren Vergangenheit zum Trotz, unterdurchschnittlich kriminell. Wer Hoffnung auf eine Bleibeperspektive hat, verhält sich überwiegend gesetzestreu. Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten, aus Marokko, Algerien und Tunesien sind dagegen überdurchschnittlich gewaltbereit. Aber auch hier gilt: Achtung vor voreiligen Schlussfolgerungen. Die Studie belegt nicht, dass Menschen aus diesen Ländern grundsätzlich zur Kriminalität neigen. Jährlich Millionen europäische Touristen, die die Gastfreundschaft in diesen Ländern lieben, wissen, dass es anders ist. Aber, und auch darauf weist das Gutachten hin, nach Europa kommen die Problemgruppen aus diesen Ländern. Meist junge Männer, meist mit einem begrenzten Verständnis dafür, dass sie sich hier an Regeln halten müssen und Gewalt in jeder Form tabu ist. Ohne Bleibeperspektive in Deutschland steigt dann die Bereitschaft, Gesetze zu brechen. Vor allem diese Männer sind das Problem und nicht pauschal die Flüchtlinge. Die Untersuchung liefert aber nicht nur eine Diagnose, sondern auch Therapievorschläge. Nicht alle sind neu, die meisten aber richtig. Eine geregelte Einwanderung ist nötig, dazu gehört auch eine effektive Sicherung der Grenzen. Es verhindert, dass Menschen nach Deutschland kommen, die hier nicht bleiben können und dann auch aus Frust in die Kriminalität abrutschen. Aber nur auf bessere Grenzkontrollen und Abschiebung zu setzen, reicht nicht. Der Staat muss sich Integrationspolitik wahrscheinlich noch mehr kosten lassen als in der Vergangenheit. Es ist ein wichtiger Hinweis, dass wir unbegleitete Jugendliche, wenn sie 18 werden, nicht aus dem Blick verlieren dürfen, sondern sie mit Sprachkursen und anderen Bildungsangeboten fördern und fordern, ihnen auch Arbeits- und Ausbildungsperspektiven geben sollten. Das hilft allen, die hier bleiben, aber auch denen, die sich zu einer freiwilligen Rückkehr entschließen, um sich eine Perspektive im Herkunftsland aufzubauen. Der politisch aktuell brisanteste Hinweis: Auch Familiennachzug bei Flüchtlingen ist aktive Kriminalprävention. Diese Untersuchung gehört bei den Unterhändlern in den Sondierungsgesprächen für eine neue Regierung auf den Tisch. Sie enthält viele Anregungen, was man in Sachen Flüchtlings- und Integrationspolitik in Zukunft besser machen kann.
Jörg Seiselberg kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Es brodelt weiter im Iran. Tagelang haben Regierungsgegner demonstriert, zunächst vor allem gegen wirtschaftliche Missstände und für Reformen, dann aber immer deutlicher mit der Forderung nach einem Regimewechsel. Tod den Diktatoren, skandierten die Demonstranten. Heute nun hat das Regime seine Unterstützer mobilisiert. Zehntausende gingen auf die Straße, um für die islamische Führung und gegen die sogenannten Unruhestifter zu demonstrieren. Christian Buttgereit berichtet.
Das Staatsfernsehen zeigte Demonstrationszüge aus zahlreichen Städten. Die Teilnehmer trugen iranische Flaggen und regierungsfreundliche Transparente. Aus Lautsprecherwagen wurden Parolen für das derzeitige politische System skandiert. Die meisten Teilnehmer waren offenbar Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, andere Schüler. Sie waren von Regierungsstellen bzw. regierungsnahen Unternehmen zur Teilnahme aufgefordert worden. Am frühen Abend haben nach Informationen aus sozialen Netzwerken bereits regierungskritische Proteste in mehreren kleineren Städten begonnen. Die Regierungskritiker haben heute im Internet erstmals konkrete Forderungen formuliert, darunter ein Referendum über die künftige Staatsform und die Trennung von Staat und Religion. Außerdem verlangen sie eine unabhängige Justiz, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und darüber hinaus das Amt des obersten religiösen Führers abzuschaffen. Dieses Staatsoberhaupt bestimmt die Leitlinien der Politik, die von der Regierung umgesetzt werden müssen. Bei den Protesten gegen die iranische Regierung sind seit vergangenen Donnerstag staatlichen Medien zufolge 21 Menschen ums Leben gekommen.
Die deutsche Wirtschaft boomt und das macht sich längst auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Jahr 2017 waren im Durchschnitt 2,5 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das ist der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung. Der positive Trend macht sich auch in den Dezemberzahlen bemerkbar. Aus Nürnberg, Wolfram Welzer.
Eine Arbeitslosenquote von 5,3%, nicht höher als im November. Damit hat sich der deutsche Arbeitsmarkt besser entwickelt, als es jahreszeitlich zu erwarten gewesen wäre. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich dementsprechend ein deutlicher Rückgang. Im Dezember 2016 waren noch 183.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, berichtete der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.
Alles ist sehr erfreulich. Wir hatten 2.385.000 Menschen, die arbeitslos gemeldet waren, das waren 17.000 mehr gegenüber dem November des letzten Jahres. Die 17.000 sind sehr wenig, normalerweise sind es um 40.000 bis 50.000.
Und auch die Unterbeschäftigung ging zurück auf 3.377.000. Das ist 1 Million mehr als der offizielle Wert der Arbeitslosigkeit. Die Zahl wird von vielen Experten für aussagekräftiger gehalten, weil darin auch diejenigen enthalten sind, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Fortbildungen teilnehmen oder zum Stichtag vorübergehend arbeitsunfähig waren. Mit 2.533.000 Arbeitslosen im Durchschnitt war 2017 das beste Jahr am deutschen Arbeitsmarkt seit der Wiedervereinigung. Und im nächsten Jahr, so Scheele, werde diese Zahl weiter sinken.
Wenn der Städte- und Gemeindebund zu Pressekonferenzen lädt, kann man sich in der Regel auf eines verlassen: Es geht ums Geld. Viele Kommunen in Deutschland sind chronisch klamm. Für wichtige Investitionen, etwa in Schulen oder in die digitale Infrastruktur, fehlen oft die finanziellen Mittel. Und dieses Thema stand auch heute im Zentrum der Pressekonferenz, bei der es eigentlich um einen Ausblick auf das Jahr 2018 ging. Thorsten Huhn berichtet.
Der neue Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sieht Deutschland vor großen Herausforderungen. Uwe Brandl, Bürgermeister der niederbayerischen Stadt Abensberg, sagt das deutlich.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir vor einer epochalen Veränderung unserer Gesellschaft stehen, vergleichbar vielleicht mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Manche haben Angst davor.
Brandl verweist darauf, dass im vergangenen Jahr die Kommunen einen Überschuss von knapp 4 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. So etwas habe es noch nie gegeben. Aber es gehe nicht allen Kommunen gleich gut.
In der Tat ist es in der Bundesrepublik eigentlich so, dass wir sehr große Disparitäten und sehr große Unterschiede haben zwischen arm und reich, zwischen wirtschaftsstark und wirtschaftsschwach.
Es gebe einen Investitionsstau auf kommunaler Ebene in einem Umfang von 125 Milliarden Euro und explodierende Ausgaben im Sozialhilfebereich. Die Politik müsse verstärkt dafür sorgen, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht zu weit auseinander gingen. Ein ganz wichtiger Punkt für Brandl ist dabei die Digitalisierung.
Bei den Grundvoraussetzungen geht es vor allen Dingen um die Infrastruktur, um das Breitband, das tatsächlich dafür sorgen könnte, dass gleiche Lebens- und Arbeitsbedingungen Wirklichkeit werden, weil mit einer breitbandigen Versorgung der Arbeitsplatz der Zukunft entkoppelt ist vom Arbeitsplatz der Jetztzeit. Sie werden zu Hause viel erledigen können, was sie bisher nur mit der Infrastruktur eines Bürogebäudes schaffen.
Brandl schlägt vor, die Breitbandversorgung ins Gesetz zu schreiben, damit auch entsprechend ausgebaut werde. Ein weiteres Thema sei der Umgang mit Zuwanderung und Integration. Noch immer kämen Menschen nach Deutschland, 200.000 im Jahr, eine mittlere Großstadt. Man brauche eine verlässliche Infrastruktur, um diese Menschen zu integrieren. An der Diskussion über Obergrenzen wolle er sich nicht beteiligen, sagt Brandl. Aber für ihn ist klar, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus ausgesetzt bleiben muss.
Ich glaube, das ist eine natürliche Grenze nach oben gibt, nämlich wie viel Integration kann eine Gesellschaft tatsächlich leisten.
Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, macht sich vor allem Sorgen um die kommunale Infrastruktur, die zum Teil in einem jämmerlichen Zustand sei.
Wir haben insgesamt einen Investitionsrückstand von 126 Milliarden. Viele Schulen sind eher Baracken der Bildung als Kathedralen. Allein im Bildungsbereich Rückstand 32,8 Milliarden. Das Gleiche gilt für die Verkehrsinfrastruktur. Das kennt jeder Autofahrer. Wir haben jahrelang geflickt, wo wir hätten grundlegend sanieren müssen.
Es könne so nicht weitergehen, meint Landsberg und fordert vom Bund, dass 10 Jahre lang jeweils 10 Milliarden Euro für die kommunale Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.
Berlins Haftanstalt Plötzensee ist in den letzten Tagen ins Visier von Spöttern geraten. Von Tagen der offenen Tür war die Rede, als zwischen Weihnachten und Neujahr 9 Männer aus dem Gefängnis ausbrechen konnten. Immerhin 3 davon sind wieder zurück, doch der Justizsenator Dirk Behrendt steht stark unter Druck. An Rücktritt denkt er aber nicht, wie Jan Menzel aus Berlin berichtet.
Was ist eigentlich los in Plötzensee? Diese Frage verfolgt Berlins Justizsenator auch vor den Toren der Justizvollzugsanstalt. Dirk Behrendt ist auch hierher gekommen, um einem Eindruck entgegenzuwirken.
Es ist mir alles andere als völlig egal, insbesondere wenn der Eindruck entsteht, dass hier jeder rein und rausgehen kann, wie er lustig ist. Dem ist nicht so und dem werden wir entgegenwirken.
9 Ausbrüche und Entweichungen, wie es im Amtsdeutsch heißt, in weniger als einer Woche. Das sei für ihn und die Berliner Justiz kein schöner Jahresanfang, räumt der Senator ein. Behrendt ist an diesem nassen und kalten Januartag in die JVA gekommen, um zu erklären. Etwa, dass es sich beim offenen Vollzug, aus dem 5 Männer entwichen sind, eben nicht um ein Gefängnis handelt.
Sie können das hier sehen, wir haben hier hinter mir keine Gitter an den Fenstern und wir haben auch keine Mauern.
Das ist genau das Prinzip des offenen Vollzugs. Viele Männer, die hier untergebracht sind und nun am Fenster rauchend die improvisierte Pressekonferenz des Senators verfolgen, sind hier, weil sie Geldstrafen nicht bezahlen konnten oder wollten und nun ersatzweise einsitzen. Sie sind notorische Schwarzfahrer oder haben im Discounter geklaut. Im offenen Vollzug geht es um Fälle einfacher und mittlerer Kriminalität. Einige der geflohenen Männer wären in Kürze ohnehin regulär entlassen worden, sagt Anstaltsleiter Uwe Meyer-Odewald. Auch deshalb sucht Meyer-Odewald nach Erklärungen, warum sich gerade jetzt die Pannen häufen.
Ich bin kein Weissager, aber solche Nachahmungseffekte in jeder Form sind natürlich möglich. Aus dem Grund haben wir ja hier auch sofort in die Außensicherung mehr Personal reingesteckt.
Genauer wollen sich Anstaltsleiter und Justizsenator aber nicht in die Karten schauen lassen, wie die Sicherheitsvorkehrungen verbessert wurden. Im Fokus steht ohnehin nicht der offene, sondern der geschlossene Vollzug in Plötzensee. Dort hatten vor Silvester, quasi als Auftakt der Ausbruchsserie, 4 Strafgefangene mit Hammer und Flex die Außenmauer zerstört und waren geflohen. Hier sollen in den nächsten Tagen eine externe Sicherheitsfirma und eine unabhängige Kommission unter der Leitung eines Gerichtspräsidenten alle Sicherheitsmaßnahmen überprüfen, sagt Justizsenator Behrendt.
Genau darum geht es, dass man mögliche weitere Schwachstellen analysiert, damit wir die vorher entdecken, bevor die Gefangenen sie entdecken. Das passiert jetzt und dann werden wir entsprechende bauliche oder sicherheitstechnische Maßnahmen veranlassen.
Dass auch der Personalmangel eine der Ursachen für die Vorfälle in Plötzensee sein könnte, wollten weder Behrendt noch der Anstaltsleiter so bestätigen. Beide betonten aber, dass aktuell 200 Justizbedienstete in der Ausbildung sind, die in den nächsten Jahren ihren Dienst in den Anstalten antreten werden. Forderungen nach seinem Rücktritt ließ Behrendt bei seinem Vororttermin ins Leere laufen. Es gehe nun um Aufklärung, sagte der Grünen-Politiker. Alles andere bewege ihn momentan nicht.
Was essen die Deutschen und was ist ihnen dabei wichtig? Solche Fragen sind Thema im sogenannten Ernährungsreport, den der Bundeslandwirtschaftsminister erstellen lässt, einmal im Jahr, von einem Meinungsforschungsinstitut. Knapp jeder 4. Bundesbürger holt sich mindestens einmal die Woche Burger, Pizza oder einen anderen Snack. Das erfahren wir im neuen Report, den der geschäftsführende Minister Schmidt heute vorgestellt hat. Sabine Müller berichtet.
40% der Befragten kochen fast täglich, beinahe ebenso viele immerhin 2 bis 3 Mal pro Woche. In der Mittagspause packen die Deutschen lieber das von zu Hause mitgebrachte Essen aus, als in die Kantine zu gehen. Frauen achten mehr auf Ernährung als Männer. Am wichtigsten ist, dass das Essen schmeckt, aber gesund soll es bitte auch sein. Einkaufen gehen die Deutschen am liebsten im Supermarkt oder beim Discounter. Nur 7% der Befragten haben schon mal Lebensmittel im Internet bestellt.
Der Ernährungsreport 2018 ist also ein Stück auch der Spiegel unserer Gesellschaft,
sagt der CSU-Minister. Richtiger wäre vielleicht zu sagen, der Report zeigt, wie sich die Gesellschaft gerne sähe. Denn abgefragt werden Einstellungen und Einschätzungen, keine harten Fakten. Da können Wunsch und Wirklichkeit weit auseinanderliegen. Zum Beispiel sagen 90% der Befragten, sie seien bereit, für Fleisch aus artgerechter Haltung mehr zu bezahlen. Studienmacher Peter Matuschek stellt allerdings die entscheidende Frage.
Schlägt sich das dann auch an der Ladentheke nieder? Das muss sich dann zeigen, ob sich das auch auf der Verhaltensebene dann langfristig niederschlägt.
Genau das Gleiche hatte Minister Schmidt schon vor einem Jahr gesagt. Zahlen dazu, ob mehr Fleisch aus artgerechter Haltung verkauft wird, konnte er heute aber nicht vorlegen. Bekannt ist, dass zum Beispiel Biofleisch nur etwa 1 bis 2% der gesamten Produktion in Deutschland ausmacht. Interessante Trends aus dem letzten Jahr wurden leider nicht verfolgt. Da gab es zum Beispiel einen sprunghaften Anstieg bei den Leuten, die gerne Fertiggerichte essen. Das wurde diesmal nicht abgefragt. Christian Schmidt lobte die Initiativen seines Ministeriums ausführlich. Es wurde aber auch klar, wie viel noch zu tun bleibt. Schmidt will immer noch ein Schulfach Ernährung, aber da sind ja die Bundesländer zuständig. Schmidt will immer noch ein Tierwohl-Label. Auf die Frage, warum es das immer noch nicht gibt, antwortete er lapidar.
Es ist dann so eine
Bundestagswahl dazwischen gewesen.
Dreimal hat Minister Schmidt jetzt den Ernährungsreport vorgestellt. Ob er Minister bleibt und ihn im kommenden Jahr ein viertes Mal vorlegt, das ist im Moment völlig offen.
Umgestürzte Bäume, heftiger Regen und massive Verkehrsbehinderungen. Das Sturmtief Burglind ist heute über Deutschland gezogen, mit Böen von 120 Stundenkilometern. Betroffen waren unter anderem Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland. Andreas Barnickel fasst zusammen.
Schon am Morgen zog das Sturmtief über Nordrhein-Westfalen hinweg. Bei Lünen auf der Strecke zwischen Coesfeld und Dortmund fuhr ein Zug in einen umgestürzten Baumstamm. Dabei entgleiste der Triebwagen und rutschte trotz Schnellbremsung durch das Gleisbett. Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.
Schrecklich. Der erste Schock. Man hat gedacht, der Zug kippt um. Und dann kam auch schon das Geruckel und dann war man erstmal nervlich am Ende.
Hat erstmal gewackelt, gerüttelt. Ja, ansonsten ist die ganze Sache ja gut verlaufen. Also uns allen geht's ja gut, ist nichts passiert. Erste Mal auch für mich, ja. Erstmal auch gezittert ohne Ende, aber ist gut verlaufen.
Zahlreiche Strecken waren landesweit zunächst nicht befahrbar. Insgesamt zählte die Polizei in Nordrhein-Westfalen mehr als 1500 Einsätze und 128 Unfälle, die auf das Wetter zurückzuführen sind. Dabei sind nach Polizeiangaben 3 Menschen schwer und 6 leicht verletzt worden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehr als 3 Millionen Euro belaufen. In Niedersachsen kam der Schiffsverkehr zu den Inseln Langeoog, Wangerooge, Spiekeroog und Norderney zum Erliegen. Dazu habe sich die Reederei Nordenfriesia, die von Norddeichmole unter anderem nach Norderney fährt, am Mittag spontan entschlossen, so ein Firmensprecher.
Wir haben natürlich im Laufe des Vormittages die Wettersituation beobachtet, auch in Absprache mit unseren Kapitänen, sind aber jetzt zur Mittagszeit zu der Erkenntnis gekommen, dass die Orkanböen doch über den Vorhersagen liegen, sodass wir aus Sicherheitsgründen den Fährverkehr für heute nach Norderney eingestellt haben.
Die Reederei hofft, dass sich das Wetter wie angekündigt in der Nacht beruhigen wird. Dann könnten die gestrandeten Urlauber ihre Reise morgen früh fortsetzen, so der Reedereisprecher weiter.
Wir werden morgen früh ab 6.15 Uhr weitere Fähren einsetzen, sodass wir die Fahrzeuge, die jetzt noch auf der Insel stehen geblieben sind, ungefähr 240 Stück, morgen früh in den Vormittagsstunden zum Festland befördern werden. Auf dieser Seite wird ganz normal regulär der Fahrplan auch morgens starten. Die Gäste, die hier nicht zur Insel gekommen sind, suchen sich ein Quartier und werden morgen früh ganz normal ihre Reise antreten können.
Der Sachschaden in Norddeutschland hält sich bislang in Grenzen. Im Nordwesten Niedersachsens wurden 2 Lastwagen durch Böen von der Straße gedrückt. Dabei erlitt ein Lkw-Fahrer leichte Verletzungen. In Merbeck-Volksdorf im Kreis Schaumburg hat der Sturm ein Windrad umgeknickt. Offenbar hatte es zuvor einen technischen Defekt an der Bremse gegeben. Zunächst drehte sich das Rad immer schneller, schließlich lösten sich einzelne Teile und die Anlage knickte um. Für die Nordseeküste warnen die Behörden für den Abend vor einer leichten Sturmflut. Das Wasser könnte 1,5 Meter höher als bei einem normalen Hochwasser auflaufen. Dann würden Deichvorländer, Strände und Hafenflächen überflutet.
Auch in anderen Ländern Europas hat das Tief gewütet, in der Schweiz und in Großbritannien. In Frankreich heißt der Sturm Eleanor. 200.000 Haushalte sind hier ohne Strom. Ein Mensch wurde von einem Baum erschlagen. Aus Paris Sabine Wachs.
Ein Toter und 15 Verletzte, das ist die derzeitige Bilanz des heftigen Sturms Eleanor, der immer noch über Teilen Frankreichs wütet. Am Mittag, als der Sturm unter anderem über die französischen Alpen fegte, wurde ein 21-jähriger Skifahrer auf der Piste von einem Baum erschlagen. Im Departement Haut-Rhin, das an der Grenze zu Baden-Württemberg liegt, wurde eine Frau durch einen herabfallenden Betonblock schwer verletzt. An den Küsten der Bretagne und der Normandie erreichten die Orkanböen Spitzengeschwindigkeiten von 171 Stundenkilometern. Hohe, springflutartige Wellen sorgten für Überschwemmungen. Noch immer sind im ganzen Land viele Zugstrecken gesperrt. Mehr als 200.000 Haushalte sind weiter ohne Strom. Besonders betroffen von diesem Stromausfall sind das Elsass und Lothringen. Und auch in Paris fegte der Wind mit Böen von teils 100 Stundenkilometern durch die Stadt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Eiffelturm bis zum Nachmittag für Besucher gesperrt.
In den 1970er Jahren baute Ulrich Wegener die GSG 9 auf. Eben jene Antiterroreinheit, die später die Geiseln aus der entführten Lufthansa-Maschine Landshut befreite, was Wegener den Beinamen Held von Mogadischu einbrachte. Ulrich Wegener ist jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben. Holger Schmidt mit einem Nachruf.
Es war seine härteste Bewährungsprobe und sein größter Triumph. Unter dem Kommando von Ulrich Wegener stürmte die GSG 9 im Oktober 1977 in Somalia die Lufthansa-Maschine Landshut. Die entführten Passagiere und die Crew konnten lebend befreit werden. 3 der 4 Terroristen wurden getötet. Ulrich Wegener ging selbst mit ins Flugzeug. Seinen Revolver, mit dem er damals auch geschossen haben soll, hat er später dem Haus der Geschichte in Bonn gegeben. als Leihgabe, wie er vor rund einem Jahr in einem SWR-Interview erklärte, denn eigentlich gebe man seine Waffe ja nicht aus der Hand. Sein Befehl an seine Männer damals war glasklar, die Landshut muss befreit werden, um jeden Preis.
Ich habe meinen Leuten von Anfang an gesagt, also wenn ihr da auf Terroristen stoßt und es kommt zu einem gewissen Gefecht dort, dann wisst ihr, was er zu tun hat.
Wenn es um Terrorismusbekämpfung ging, gab es für Ulrich Wegener keine Kompromisse. Terror gefährdet den Staat im Innersten, sagte Wegener noch vor wenigen Monaten. Seine Aufgabe als Polizist habe er auch so verstanden, das der Politik immer wieder klarzumachen.
Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann geht der Staat baden. Das ist keine Frage.
Nach Mogadischu waren Ulrich Wegener und seine Männer Helden. Die GSG 9 wurde für viele Staaten zum Vorbild. Wegener reiste um die Welt, erzählte vom Erfolg und trainierte mit der Truppe weiter für den nächsten denkbaren Einsatz. Eines Tages, so erzählt Ulrich Wegener, stand er bei so einem Training plötzlich wieder in der Landshut, ohne es zu merken.
Plötzlich kommt ein Adjutant auf mich zu und sagte, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir an der gleichen Maschine üben, die wir im scharfen Schuss schon gestürmt haben. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, na gut, okay, desto besser wird's.
Doch so spektakulär wie Mogadischu werden in den kommenden Jahren nur wenige Einsätze. Die Truppe pflegt einerseits den Nimbus des Unbekannten, andererseits gibt es keine Einsätze mehr, die sich mit der Landshut vergleichen lassen. Als der Bundesgrenzschutz aufgelöst wird und sich praktisch alle Organisationsstrukturen ändern, sorgt Wegener persönlich dafür, dass die Grenzschutzgruppe 9 ihren Namen behält, als einzige Einheit. Wegener selbst geht als Brigadegeneral im Bundesgrenzschutz in den Ruhestand, lässt sich deshalb bis zuletzt Herr General anreden. Weltweit berät er Spezialeinheiten. 2007 sorgt eine Äußerung von Ulrich Wegener für Wirbel, in der er öffentlich Kameradschaft und Chorgeist der Wehrmachtsspezialeinheit Brandenburger lobt. Zumal er damals mit dem umstrittenen Bundeswehrgeneral Reinhard Günzel ein Buch veröffentlicht hatte, das die GSG 9 in eine historische Reihe mit der Wehrmachtseinheit stellt. Wegener selbst erklärte, dass er bei der Gründung der GSG 9 als Wappen ganz bewusst ein abgewandeltes Wehrmachtswappen verwendet habe. In den letzten Jahren lebte Ulrich Wegener in seinem Haus in Windhagen im Westerwald. Im vergangenen Jahr hat er seine Lebenserinnerungen als Buch veröffentlicht.
Mehr als 3 Monate nach der Bundestagswahl gewöhnt man sich in Deutschland so langsam an das Modell einer geschäftsführenden Regierung. Dem Projekt Regierungsbildung nähern sich jedenfalls die beteiligten Parteien mit großer Vorsicht. Am Sonntag sollen die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD beginnen, aber heute wurde schon mal sozusagen vorsondiert. In Berlin trafen sich die Spitzen der 3 Parteien, um, wie es hieß, technische Fragen zu klären. Daniel Pokraka in Berlin, das Treffen ist jetzt seit einer halben Stunde beendet. Was weiß man über das Ergebnis?
Ja, es ist ein einseitiges, also eine DIN A4-Seite Papier verteilt worden und das ist so kurz wie unspektakulär. Da steht drauf, Vertrauen ist gewachsen zwischen den Gesprächspartnern Union und SPD und man möchte straff und zielführend verhandeln. Das ist ein kleiner Seitenhieb auf die Jamaika-Verhandlungen. Da wurde ja relativ lange verhandelt. Es ist am Ende nichts geworden. Inhalte auf diesem Zettel, der verteilt wurde, zumindest kein Thema.
Was ist denn mit den technischen Fragen gemeint, die da geklärt werden sollten?
Also da geht es letztlich darum, wann genau gesprochen wird. Also am Sonntag geht es zum Beispiel los um 12 Uhr. Und wo genau wird verhandelt? Man rotiert durch die Parteizentralen, also Willy Brandt-Haus und Konrad-Adenauer-Haus und durch die Bayerische Landesvertretung. Das ist eben die Seite der CSU. Und wohl auch, technische Frage, was ist denn die Kommunikationsstrategie? Man will eben nicht ständig, wie es bei den Jamaika-Verhandlungen war, ständig Papiere in der Öffentlichkeit haben und Twitter-Botschaften. Da möchte man ein bisschen weniger offensiv mit umgehen.
Ja, wegen solcher Papiere hat es ja in den letzten Tagen schon einige atmosphärische Störungen gegeben. In Interviews kritisierten sich die Lager gegenseitig und dann waren auch da die CSU, die mit einem Papier zur Flüchtlingspolitik offenbar schon Pflöcke einschlagen wollte. War das möglicherweise auch Thema heute?
Also möglich, im inoffiziellen Teil zumindest. Und es waren tatsächlich ja auch Innenminister von allen 3 Parteien da. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der bayerische Joachim Herrmann und der niedersächsische Boris Pistorius. Hintergrund war da allerdings vor allem, es geht noch darum, den Familiennachzug für eine bestimmte Gruppe von Flüchtlingen weiterhin einzuschränken. Diese Einschränkung läuft Mitte März aus und das muss im Prinzip verlängert werden, noch bevor man mit der Regierungsbildung fertig ist. Denn das wird möglicherweise ja auch länger dauern als Mitte März.
Am Sonntag beginnt jetzt die Sondierung. Wie weit sind die Parteien voneinander entfernt? Wie groß ist die Brücke, die da gebaut werden muss?
Also es gibt natürlich noch rote Linien, es gibt Maximalforderungen, aber das ist letztlich alles Verhandlungsmasse. So geht man eben in Verhandlungen. Das ist, glaube ich, inhaltlich machbar. Der Willen scheint mir da zu sein. Ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich, sind die SPD-Mitglieder, die am Ende wirklich zwei Gelegenheiten haben, einmal beim Parteitag und dann beim Mitgliederentscheid, wirklich dieses ganze Projekt noch zu stoppen.
Soweit live aus Berlin, Daniel Pokraka. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Rüsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.